Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 8. April 2026. Wir sind zurück mit einer regulären Segelreporter-Podcast-Folge mit, jeder weiß es, jeder hört ihn schon im Hintergrund rascheln und jetzt lacht er auch ein bisschen. Der Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Na, Ostern gut überstanden?
Doch, du. Eierchen gefunden, wie sich das gehört, ne? Riesenausbeute.
Ja.
Aber auf dem Wasser war ich. Insofern, das ist eigentlich Ostern wie für mich. Das hat dieses Jahr so lange sich hingezogen, irgendwie die Saisoneröffnung. Aber ja, ein bisschen. War ja geiles Wetter eigentlich, ne?
Wo warst du denn hier? In Kiel sollst du segeln oder wo?
Ja, ich war tatsächlich Freitag beim Freund, der hat sich am Beeler See, ist nahe der, also eigentlich gehört das, glaube ich, mit zur Plöner Seenplatte. Und der lädt sich, okay. Ich sagte immer, der lädt sich immer Kinder zum Spielen ein oder Freunde zum Spielen ein. Der hat ein paar Laser und dann schreibt er immer rum, oh, heute hat eine Sauna direkt dabei. Und ja, es war jetzt höchst intensiv, aber hat Spaß gemacht und er hat immer. Also es ist eher so ein Social Event auch und hat mir riesen Spaß gemacht, mal wieder bei gutem Wetter auf dem Laser dabei zu sein. Wo waren wir denn? Fünf Leute, hatten eine Sauna.
Oh, ihr habt doch schönen Wind gehabt, ne, Ostern, ne?
Ja, zumindest an dem Tag war das okay, genau. Und dann bin ich am nächsten Tag, dachte ich, oh, jetzt haben wir nochmal ein Training anfangen mit den Contender, weil das Wochenende davor war schon. Ist immer gesagt, der Europameister ist aus Dänemark gekommen. Da waren wir schon fünf Contender, hatten diese Saison eröffnet. Und dann wollten wir Samstag nochmal. Ja, das war aber dann ein totaler Nervtag, weil ich bin hingefahren. Dann war auch hier, war schon Oster auf der Autobahn, Stau und weiß ich nicht, anderthalb Stunden war ich schon genervt. Und dann kam ich an, was? Ja, und da war wirklich zu viel Wind. Ne? Also es waren zwei Bremer Kollegen hier, die Vitien-Jungs sind extra gekommen und aber ich habe dann auch überlegt, vielleicht geht man nicht doch, was, so wie man an Land steht, ist ja, kennt ja jeder auch beim Fahrtsegeln aus dem Hafen, der alles die Wanken klappern und geht man jetzt raus oder geht man nicht raus?
Ja, Kiel Lighthouse war am Samstag, ich habe geguckt, wir waren in Dänemark an der Nordsee, oben in der Liebe.
Ja.
Und da sind wir auf diesen Marschturm, so ein ganz toller Turm, so eine Aussichtsplattform auf dem Weg nach Röbel rüber. Das hat irgendwie tolles Architekturbüro gebaut, aus so, ja, die Handwerker des Ortes Gerbeck haben sich da zusammengeschlossen, das finanziert. Aus so einem Cortenstahl, so ein Wendelturm, super. Mhm. 25 Meter hoch da oben, ich stand da wie ein Skispringer. Da hatten wir, und dann habe ich geguckt, wie ist eigentlich in Kiel, und da meldete Kiel Lighthouse in Böen 11, Sonntag bis sogar bis 12. Also,
genau, Sonntag wurde ja noch viel mehr. Ne? Ja, ist schon recht. Ja. Wurde nachmittags noch mehr und im Endeffekt. Aber ich sag mal, also es war ja auch Training, jetzt fängt ja auch bald, ich glaube, übernächstes Wochenende fängt die Segelbundesliga auch wieder an. Da waren die ersten Ostern, ist immer viele Teams trainieren da. Und die sind wirklich direkt vor Schick gesegelt. Aber ich weiß das ja dann auch, wenn du mit schlagendem Groß fährst und kriegst das nicht rausgezogen mit vollem Achterstarkzug aus der J70 und siehst es von draußen, siehst du, ist schon am Limit, ne? Und dann mit dem Contender fließt er dann doch schon mal oben.
Bis wann kannst du denn so einen Contender überhaupt segeln? Gibt es da irgendwie so bei Regatten, wann sagen die nicht so viel, ab wann?
Also letztes Jahr war ja Weltmeisterschaft da am Gardasee. Ich glaube, das ging dann schon in den oberen 20 Knoten bis zu 30. Okay. Ich glaube, vor zwei Jahren war auch mal in Dänemark, da sind dann gar nicht mehr alle gefahren. Da war ich noch gar nicht Contender, da habe ich nur die Bilder gesehen, da sind es ja wirklich...
Gut, hier waren 50.
Ne? 30 also. Knoten, ja. Also über 30, dann ist nichts mehr, dann kommst du auch gar nicht mehr vorwärts. Also gerade vorwärts ist ja immer das Problem. Aber 50 ging überhaupt nicht. Aber wenn du dann natürlich unter Land warst, das wäre jetzt nur alles, wir haben das natürlich uns oben angeguckt, wandern, Kuchen essen und dann denkst, kann man nicht doch. Und dann siehst du aber wie, Unterland ist natürlich dann weniger Wind, weil es auch Westwind war und Abdeckung. Aber das ist dann so drehend hackig, dass du da dann auch dreckig irgendwie langlegst. Und das wäre mal lustig gewesen, so als Mutprobe. Nachhinein habe ich auch überlegt. Ich hatte extra meine GoPro dabei. Ich sagte, das wären bestimmt schöne Bilder geworden. Aber dann hatte ich mich auch vorher, ich habe mich beim Joggen irgendwie hinteren Oberschenkel gezerrt. Dann sagte, habe ich mich schon gesehen, da liegst du nachher irgendwie gekentert auf. Mit kannst dich nicht bewegen mit der Zerrung und dann kommt der Seenotrettungskreuzer und weiß nicht was, solche Geschichten. Kann man auch vermeiden. Ne?
Die Weltmeisterschaft oder was ist das, Europa oder Weltmeisterschaft dieses Jahr in Medemblick?
Nee, ist Weltmeisterschaft dieses Jahr, genau.
Wann ist die? Ist früh, ne?
Ja, die ist direkt nach der Kieler Woche tatsächlich, also Anfang Juli und deshalb. Okay. Geht da jetzt schon, na, wenn alle schon so ein bisschen früher als sonst irgendwie aktiv, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, nächstes Wochenende machen die Dänen Trainingslager in Hellerup irgendwie mit Trainer, was da sonst auch nie passiert. Und da gibt es gar nicht so viele. Aber eben, es gibt den Weltmeister und den Europameister. Die posten dann auch immer schon mal fleißig. Ich glaube, es ist auch der erste Regatta am Müggelsee nächstes Wochenende, das ist auch noch, die ist auch noch, glaube ich, nie gab. Ich glaube, die ist neu und da hatte ich auch schon. Und ich bin aber, habe schon ein schlechtes Gewissen, weil wir fangen jetzt tatsächlich im Drachen an auf der Alster. Das machen wir ja eigentlich immer im Frühjahr, zwei Regatten und im Herbst. Und da fahren wir jetzt, genau, morgen gehe ich zum ersten Mal auf der Alster segeln, Drachen. Und dann sind 35 Boote, also ist immer ordentliches Feld jetzt zum Auftakt, jetzt nächstes Wochenende. Müssen wir den Mast mal einstellen, mal gucken, ob alles so stimmt. Mal auch mal zwei Wänden fahren morgen Abend, zwei, drei Wänden, ein paar Manöver, um so ein bisschen eingestellt zu sein. Aber es kribbelt langsam, geht los und ich sehe auch unsere Segel-Bundesliga-Trainingsgruppe. Die Jungs segeln ja auch, oder wir segeln auf der Alster oder trainieren jeweils, ich glaube, Dienstag war das erste Training, wo dann auch die Hamburger Vereine dann auf der Alster anfangen zu trainieren. Es geht alles jetzt los und fühlt sich auch gut an, ist auch langsam echt Zeit. Ne?
Ja, wird Zeit. Bei mir dauert es noch ein bisschen mit dem Schiff.
Echt?
Ja, ich war jetzt, letzte Woche war ich da und dann, ich weiß, ich hätte das in Brandenburg, hatte ich das Unterwasserschiff machen lassen, als ich das die ganzen Rumpf gemacht habe, weil da hatte ich keinen Nerv mehr zu da auch. Dann habe ich das machen lassen, bezahlt natürlich für viel Geld mache ich sauber unten, also alles abschleifen, Rost und Wandler drauf, da wo rostige Stellen sind, dann 7 Lagen Epoxy und dann Anti-Fouling. Und der stand auf so einem Bock und dann hieß es, ja, du, da unten die Auflage am Bock hinten, da konnte ich nicht ran, das ist dann so ein Quadratmeter, da muss man mal rangehen. Da habe ich gedacht, gut, das mache ich jetzt. Habe das angeguckt mit der Ursache, wo guckst du mal, das sieht mir irgendwie komisch aus, und da war das Schiff, ja. Das ist nicht mal die Hälfte, ist mit dem Boxy bezogen worden.
Ach, Scheiße.
Nicht mal die Hälfte.
Ja, das hast du gar nicht gemerkt.
Ja, konnte man natürlich, sehen. Du, da ist das Anti-Fouling drauf und dann sagst du auch super, drauf. toll gemacht, ja. Danke. Ach. Und Anti-Fouling ist dann auf Metall und das rostet natürlich. Also da war gar kein. Jetzt muss das auch nochmal gemacht werden. Das lasse ich dann aber auch machen, weil das schaffe ich nicht. Und wir machen ja einen Sommerurlaub, das heißt, ich werde die Kiste, da die haben natürlich jetzt alle zu tun. Und ich werde die Kiste dann vorm Urlaub eine Woche, zwei Wochen vorher reinpacken und dann nach dem Urlaub wieder raus. So, aber wir machen richtig, richtig Urlaub drauf.
Wann fährst du denn überhaupt? Ich hab ja auch gerade X geschartert, irgendwie 2 Wochen, ich glaube im August.
Oh, dann ramme ich dich.
Ja, wo genau? Können wir uns treffen irgendwo? Die Jungs wollen unbedingt in die Ostsee. Mein Sohnemann kommt tatsächlich sogar aus Kanada rüber. Dann segeln dann irgendwie mit. Oh, da rammst du
mich. Wo übernimmt ihr das Schiff? Habt ihr das in der Stall oder wo?
Burgtiefe. Und dann 2 Wochen. Ich fahre erst mit Annette eine Woche alleine, vermutlich. Und dann steigen die dazu, irgendwie die Kids mit ihren Freundinnen. Und ja. Marco, wie Wetter ist.
Ich weiß noch gar nicht, wir haben die Schließzeit von der Kita noch gar nicht gekriegt. Mein Sohn wird ja eingeschult dieses Jahr.
Ja.
Also irgendwann dann in dieser Zeit, wenn die Kita zuhört, bis man in die Schule geht. Da.
Ja, aber das wird ja dann auch normale Schulferien sein, ne? Ja, guck mal, treffen wir uns.
Ja, das kann gut sein. aber ich werde dich, da kommen wir zum Thema.
Okay, yeah.
Ein bisschen was erzählen von gestern, das war lustig.
Yeah.
Wenn du hier bist und Containerchen segelst, dann sag Bescheid. Ich habe jetzt eine neue Drohne wieder. Ja, meine Alte darf ich nicht mehr fliegen sehen. Wegen dieser Kategorie Ausweisung. Das ist, ja, du musst, da muss jetzt eine Kategorie auf dem klar sichtbar sein auf der Drohne. Es gibt ja so offene A1, A2, A3 und bla bla bla.
Jetzt das nach diesen ganzen Vorfällen oder was ist das verschärft?
Ja, nee, das hat mit denen, das ist schon länger, das gab es eine Übergangszeit, ich bin da noch geflogen, aber jetzt ist es irgendwie endlich durch. Und ich dürfte sie nicht mehr fliegen. Und da ich das auch beruflich mache, also gewerblich auch mache, manchmal ist das auch kein Spaß, da auf die Vorschriften nicht zu achten. Und deshalb war ich gestern, habe ich die neue Drohne, die habe ich jetzt seit ein paar Wochen. Die Dinger sind echt günstig geworden. Vermutlich wegen der ganzen Auflagen. Weil es werden halt auch, die Leute müssen halt auch manchmal echt Strafen zahlen. Und es kam auch gestern gleich, ich habe ja gestern, die kann ich gleich erzählen, die Gorch Fock, das bekam ich mit, die Gorch Fock, die ich täglich sehe, mein Sohn ist großer Fan, wir waren irgendwie zum Open Ship Tag da und der hat auch jetzt mittlerweile 4 Modelle von der Gorch Fock, klein, groß, mittel.
Ach echt?
Und, liebt dieses Schiff und gestern lief sie aus. Es hieß um 10, es war so ein bisschen nebulös, wann sie im Radio hieß, es 10 Uhr fährt sie los und ich hatte hier meine Handquetsche an und hörte auch um 10:15 hatte sich bei Kiel Traffic angemeldet. Dann denke ich, eine Viertelstunde ist ein bisschen knapp, aber dann fährt er wahrscheinlich 10:30 los oder so, weil die melden sich ja mal ein bisschen früher an. Und da habe ich gedacht, gut, ich nehme jetzt die Drohne und fahre nach Friedrichsort, hat er extra noch geguckt, da gibt es ein paar Korridore, wo man sich hinstellen darf, also nicht direkt ans Wasser. Über die Bundeswasserstraße darfst du eh nicht stehen, musst du 100 Meter Abstand halten, also nah ran konnte ich eh nicht, aber ist eine schöne Ecke da und dann bin ich da hingefahren. War natürlich herrliches Wetter, saß oben, das ist ja hier.
Also ja, tolle Bilder.
Hätte auch laufen können, sind 600 Meter, bin ich da und wohne ja fast am Strand. Und dann habe ich immer geguckt auf Orca in der Tat, also nicht, weil ich jetzt unser Podcast-Partner ist, aber ich habe gestern Abend noch mit Mike telefoniert und der meint auch, diese AIS-Anzeige von Schiffen auf Orca ist echt super. Also hat da auch besser als, hat bei mir besser geklappt als Marine-Traffic, obwohl sie die Daten vom Marine-Traffic kriegen, habe ich Orca angemacht und dann bewegt die sich nicht, um 10:30 fuhr die nicht, um 10:45 fuhr die nicht. Und ich stand da und denke, na, ich meine, war schön, war Sonne, ich hatte was zu trinken, hab da gewartet und dann schrieb mir Anja, die hat dann irgendeinen Artikel gefunden, der ist aber auch kurz vorher rausgekommen, um 12 legen die ab. Und die legen, wenn die sagen um 12, dann legen die nicht um 15:45 oder 15:45 ab, die legen um 11:55 ab. So, dann haben die auch abgelegt, dann sage ich, oh, dann fuhr sie auf einmal 0,4 Knoten, denke ich, okay, dann fuhr sie 2 Knoten, okay, die ist jetzt los. Und dann dachte ich, ach scheiße, das stand im AIS, die fährt nach Las Palmas. Und ich stand natürlich, Friedrichsort ist nördlich vom Kanal, dann denke ich so, na hoffentlich fährt die jetzt nicht durch den Nordostseekanal, dann fährt die hier gar nicht vorbei. So. Und ich sitze jetzt nicht. Aber sie kam, war toll, tolle Bilder gemacht, wie die vorbeifuhr. Ich hatte extra den Leuchtturm noch mit drin.
Aber ohne Segel. Ich dachte, sie ziehen mal ein paar Segel hoch, aber naja,
war gut. Gut, die sind wie wir. Ich hab die heute getrackt, die war heute Nachmittag, ist sie oben um Skagen rum schon.
Ach, ja.
Aber immer unter Motor. Ja gut, heute war Flaute, ne? Da war nichts.
Ja, genau.
Und die hatte gestern Wind auf die Nase und vermutlich ist das mit Kreuzen, selbst wenn der Fock ist, glaube ich, ist noch im Schapp.
Bisschen mühsam, genau.
Und ich habe es deshalb gemacht, ich meine, Gorch Fock ist natürlich immer toll, wenn man sie sieht. Das ist ja natürlich ein tolles Schiff, aber es ist halt eine schöne Geschichte dahinter, weil die ja nach, die hat sich gestern auch wieder, wenn man aufgeregt, dass in die USA fliegt, die ja gerade den Krieg gemacht haben. Ja, kann man so sehen, aber das ist ja da was anderes hinter. Die fährt jetzt so eine kleine Runde über den Atlantik, dann auf die Bermudas, dann fährt sie nach New York. Der Termin ist natürlich schon lange gemacht worden, bevor Trump gesagt hat, es wäre eine gute Idee, irgendwie den Iran irgendwie wegzubomben oder zu versuchen zumindest.
Ja.
Weil es ist 250. Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Und da sind sie dann und die waren vor 50 Jahren schon mal in New York, 1976, auch zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit. Und da gab es eine Regatta, die Five Sisters Trophy, wo so Barken, also wie die Schwesterschiffe, nicht Schwester, ja. nicht Schwesterschiffe, aber Schiffe der gleichen Bauart und sowas, wo die sich damals getroffen haben mit 5 Schiffen und haben eine 240 Seemeilen Regatta nach Boston und wieder zurückgesegelt. Nice. Und das hat die Koi Fock damals gewonnen, das Rennen. Da war die Deutsche Bark, hat den ersten Preis geholt. Und seitdem gab es diese Regatta nicht und die gibt es jetzt dieses Jahr wieder und da fahren die hin. Das finde ich toll.
Und was fahren die für eine Vergütung? Fahren die ORC oder IRC? Wie ist denn die Vermessung? Weißt du auch nicht.
Nee.
ich frage mich immer, das ist ja wirklich Tall Chips, das sind ja Schiffen, ja, die sehen schon ähnlich aus.
Imoca,
genau. Das ist One Design wahrscheinlich, ne? Aber,
nein, ich glaube, da wird
nicht verrechnet.
First Ship Home ist First Ship Home. Nein.
Meinst du nicht, das ist schwerer da, wenn einer, weiß ich nicht, 10 Besatzungsmitglieder mehr drauf hat, ist dann langsamer.
Ja, ich weiß nicht. Wird denn bei solchen Tallship Races, wird da denn
verrechnet? Schon, aber frag mich nicht, wie. Es gibt bestimmt so.
Vielleicht wissen das die Hörer, dann können sie uns mal Kommentar schreiben.
Genau.
Aber sonst bin ich recherchiere ich das. Aber es war schön gestern mit der Drohne, das schwarze Schiff. Und dann fuhr sie an dem gegenüber, das Marine mal da in La Boe saß im Hintergrund und dann fuhr sie auf die Förderung auf die Ostsee und das ist, ich meine, das ist ein Traum, das zu sehen. Die blaue Ostsee sah schön aus, dann vorne. Also ich hatte gerade ein Foto gekriegt vor ein paar Wochen von Familienmitgliedern, die nach Malediven sind die geflogen, aus dem Flieger. Das sah da genauso aus, muss man sagen, mit diesen Sandbänken hier in Friedrichsort und am Falkensteiner Strand. So groß war der Unterschied nicht.
Wobei, ich musste mal gucken, weil als ich das Foto so sehe, schimmert es mir, ich muss dann immer schon mal dran denken, wenn ich die Perspektive sehe. Auf der anderen Seite ist doch da Mönckeberg, ne? Das ist doch genau, da ist doch auch da war ich, weiß ich mal, als junger Mensch irgendwie ganz beeindruckt, da ist nämlich dann irgendwie U-Boot, auch, da ist auch dieses Marine. Nee,
das U-Boot ist in La
Boe. Das U-Boot ist La Boe, aber da ist aber doch auch so eine.
Das Marine-Ehrenmal, das ist auch in
La Boe. Marine-Ehrenmal. Das ist
direkt daneben.
Ja, aber das ist so eine. Mönckeberg ist so eine Gedenkstätte. Und da, wo so ganz viele.
Ach so, ja, genau. Ja, ne? da, wenn du da außen rum gehst.
Und da stehen Tafeln drauf mit den gefallenen, ich glaube nur den U-Boot-Fahrern. Und das fand ich mega perplex, damals den Namen Kemmling da drauf gesehen zu haben. Das war wirklich mal der Onkel meines Vaters und der ihn damals, das kann man wusste ich auch nicht, mal bei Wikipedia immer nachlesen, da war irgendwie so, ich stelle mir dem vor, wie was bei das Boot, diesen Johann, irgendwie so ein Maschinist, irgendwie unten so mit dem Hörrohr und ja, der ist dann einer der letzten Fahrten da irgendwie auf See geblieben, ja, ich weiß auch nicht. Mein Vater hat damals tatsächlich so erzählt, wie er sich wirklich zum Schluss dann verabschiedet. Er weiß das noch so als Kind, wo er sagte, okay, da läuft nichts mehr, konnte er nicht so richtig wahrnehmen oder einordnen, erst im Nachhinein. Und naja, und ich war nur, als ich diese Geschichte hörte, und dann wirklich sehr perplex, wenn er dann so den Namen so unter Tausenden, ich weiß ja gar nicht, wie viele das waren, aber
irre.
Ne? Also das war, genau, war sehr, und der muss tatsächlich zumindest mein Vater so ein bisschen oder sehr beeindruckt haben, weil nicht jetzt wegen Krieg und so, sondern weil, so diese Marine, weil wir kommen ja eigentlich da aus dem Rhongebiet, da war jetzt auch nicht so viel Wassernähe, oder der hatte er jedenfalls nicht und das war so, der war so ein Vorbild, deshalb fand er das auch interessant, Wasser, See und ich glaube, deshalb habe ich jetzt auch damit zu tun oder unsere Familie. Ja, das ist nur so. Geschichte am Rande, musste ich nur gestern dran denken, als ich die Gorch Fock genau daran vorbeifahren
sah. Genau. Aber genau. Da fährt sie vor sie.
Ach, ja.
Was lustig war, ich habe gestern dir geschrieben, nachdem ich das veröffentlicht habe, wenn jemand fragt, weil ich kenne das schon,
ja,
Veröffentlichung von Drohnen, es dauert nicht lange. Dann sagt er erst, Ningel, darf der mal fliegen?
Ja, genau.
Und dann schrieb mir Anja ein paar Minuten später, ey, da hat schon einer kommentiert. Hat einer auch auf der Seite geschrieben, nee, da darf man doch gar nicht Drohne fliegen.
Also.
Doch, es gibt, okay. Ich weiß auch, wie das geht. Also ich habe eine Lizenz, die habe ich mir gerade verlängert, die war abgelaufen noch 5 oder 6 Jahren. Habe ich bei der LBA gemacht, also eine Lizenz. Dann habe ich eine Haftpflichtversicherung, das habe ich alles mit. Also diese Lizenz habe ich auch dabei. Ich habe das muss man alles machen. Ich habe die Drohne beim LBA Luftfahrtbundesamt registriert. ich habe eine Betreibernummer vom Luftfahrtbundesamt und diese Betreibernummer steht auch als sogenannte EID auf der Drohne drauf hinten. Die habe ich da eine kleine Plakette angebracht, wo das draufsteht. Ja. Und ich habe natürlich die offiziellen Karten. Es gibt eine App, die heißt Dronik. Es gibt ganz viele Apps, aber man sollte Dronik nehmen mit Q hinten, wenn man Drohne fliegen will. Mhm. Weil da kann man immer checken, ob da irgendwelche Verbotszonen sind. Und da kannst du auch checken, mit welcher Kategorie du wie hoch darfst und wann so, dann, du gar nicht fliegen darfst. Ja.
Und dann darfst du jetzt auch über Flughäfen und über so Marinestützpunkte fliegen. Ne?
Das darf ich. Nee, das wissen die meisten gar nicht. Du darfst nicht mehr über Bundeswasserstraßen fliegen. Also hier über die Kielförde darf ich nicht fliegen. Du musst 100 Meter Abstand zur Bundeswasserstraße haben.
Ach krass.
Ja. Ja, das ist. Naja. Und die Preise dafür sind gesalzen. Wenn die dich packen,
ach so, wenn
dich jemand anscheißt, ja, die Strafen, das geht bis in die 5.000
Euro, glaube ich. Dann, ja.
Wenn du dann hier noch irgendwie im Bereich von Holtenau, gestern schrieb noch einer, jetzt, das wäre doch eine RMZ, das ist eine Radio, ich weiß nicht, wie diese Zone heißt, also praktisch, dass du mit dem Tower oder mit der Flugsicherung, also den Funk abhören musst und.
Ja.
Nee, ist da nicht mehr. Also es gibt da oben vorm Leuchtturm, ich konnte auch nicht näher ran als die Fotos. Also ich bin einfach nur aufgestiegen und nicht nach vorne oder nach hinten und nicht zur Seite, sondern der Korridor war nach Süden relativ klein. Deshalb bin ich nur hochgeflogen. Ich weiß nicht, was ich glaube 52 Meter oder so war ich. Das war nicht mal hoch. Also da passiert auch nichts. Du musst auch die Drohnen musst du ja immer sehen können. Das gibt es ja auch nicht mehr, dass du die. Also das ist schon nicht so einfach. Ich habe mal vor 3 Jahren, das ist jetzt wahrscheinlich verjährt, da habe ich gedreht in der Neustädter Bucht und da stand dann so ein Radarschiff, da war gerade der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Und ich habe für unseren Partner Sikumar Produktfilme gedreht, unter anderem ein Mann über Bordmanöver und bin dann Pelzerhaken, habe gesagt, da kommt man nah ran mit der Drohne, ich fliege eh nicht so hoch, dann fliege ich dahin. Und das Boot hatte so viel Tiefgang, dass die nicht so nah ran kannten. Ich hatte Funkgeräte mit für die. Dann haben wir, also so Walkie-Talkies, dann haben wir uns abgeschoben und gesagt, ich komme nicht näher ran für das MOB. Und dann sage ich, gut, ich fliege jetzt mal los. Und dann bin ich losgeflogen. Es war auch relativ windig. Ich da dieses MOB und sprang ins Wasser und dann drehten sie einen Kreis und ich natürlich immer hinter dem Boot hinterher. Da war ein Riesenkreis. Und dann gucke ich und denke so, ach du Scheiße, 4,3 Kilometer ist dieses Ding weg und ich habe noch 60% Akku. Ja, dann weißt du, dann bin ich, weiß nicht, mit 22% war ich, ja, wir sind fertig, okay, ich fliege nach Hause. Dann fliegst du wieder zu dir und dann geht der Akku runter, ne? 21, 20, 19, 16, noch 3 Kilometer gegen den Wind. Ich habe die, glaube ich, mit 3% am Strand in die Hand gefangen, das Ding. Ja, sonst wäre vorbei. Die kann ja nicht, Return to Home geht nicht. Und deshalb, wenn Leute, das ist für viele interessant, vielleicht schreibe ich mal drüber, worauf man achten muss, wenn man eine Drohne
darf. Ja.
Das ist, also wenn er jetzt draußen irgendwie, keine Ahnung, auf dem großen Belt bist, scheißegal, da fragt doch keiner nach und sowas. Also man sollte eh nicht höher gehen, die Dinger fliegen ja, kannst ja in unbeahnte Höhe gehen, also 120 Meter ist eh Ende, das reicht aber auch. Ich finde es aber, habe ich auch gestern geschrieben im Kommentar, ich finde es gut, dass es diese Regelung gibt, weil ich saß mal in irgendeinem Hafen in Dänemark, da packte einer seine Phantom 2 aus, das waren noch so große Klopper, mit so einer GoPro drunter und dann flog der durch den Hafen mit einer irren Geschwindigkeit hin und zurück und hin und zurück und so in 20 Meter Höhe und denkst du, Alter, wenn das Ding jetzt runterklatscht und ja, wir sind schon zwei runtergeklatscht, einer ins Meer und einer gegen Haus, auf einmal ohne Kontrolle. Ja, das ist einfach, das darfst du einfach nicht. Das kannst du einfach nicht machen. Abgesehen davon sind Aufnahmen, wenn du volle Pulle fliegst und Kurven, werden die Videoaufnahmen auch richtig scheiße. Gut, ne? Flieg langsam, genau.
Ja, aber kannst dich doch als Medienmann beim Ocean Race bewerben, irgendwie. Ne? Das, da werden Drohnenpiloten, glaube ich, gesucht. Beziehungsweise das gehört dazu,
Problem ist, mein Französisch ist nicht ganz so gut.
Kannst dich bei Boris bewerben.
Dänisches Team.
Da kann ich.
Dänisches Team könntest du auch.
Ja, ich habe am Wochenende wieder Dänisch gesprochen.
Ja, das ist, kannst du auch.
Aber das finde ich ja schon geil, wie es gab doch so Aufnahmen, weißt du, wo die dann vorne durch die Luke durch, ne, und all diese Drohnenpiloten, das ist ja auch.
Oriol ist schon völlig krass. Also das auf dem, ich kenne das selber, auf dem Boot so ein Ding zu fangen.
Ja, fangen.
Hui, ist schon. Genau. Also das könnte ich jetzt meine nicht. Die haben mir sich extra so Griffe dran gebaut unten, sonst kriegst du die gar nicht gepackt. Du greifst halt in den Rotor, dann ist die weg. Es gibt aber auch, es gibt sehr viele Aufnahmen von Leuten, die ihre Drohnen auf dem Boot starten und das schafft es gerade mal über die Reling. Genau. Muss man mal, ich mach da mal was drüber, die Klassiker, ja, diese ganze Videosammlung, das ist echt toll. Schön. Oder Leute, die dann in ihrem Achter stark und dann ist die, plumps, ist die weg.
Unser Podcast-Partner Sekomar feiert ein besonderes Jubiläum. 2026 wird die Bernhard Apparatebau GmbH genau 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde 1926 von Karl Bernhard gegründet und nach dem Unglück der Pamir neu ausgerichtet. Von da an stand die Sicherheit auf See im Mittelpunkt. Das Ergebnis kennt heute jeder, der auf Booten und Schiffen unterwegs ist. Sekomar, eine Marke, die seit Jahrzehnten Standards setzt, wenn es um Rettungswesten geht. Entwickelt und produziert von einem Familienunternehmen in Holm bei Wedel, das Verantwortung ernst nimmt. Seit 100 Jahren und für die nächsten 100. Geht nur auf die Website www.sekomar.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Dan, Carsten.
Ja, Dan, was
jetzt kommt da? Jetzt wird wieder schneller. America's Cup.
Ja. Ach so,
Ich habe dir einen kleinen. Im America's Cup geht's rund, ne? Wieder.
Ja, ja.
Streit,
ja,
richtig. Milliardärstreit. Gibt's gleich zwei gerade in der Szene.
Stimmt.
Könnt ihr mal bitte armen Leute, könnt ihr vielleicht irgendwie. Können andere Menschen diese Veranstaltung machen? Da gibt es weniger Streit, glaube ich.
Ja, aber das Witzige ist ja, und das ist ja auch dein Einhakpunkt, du sagst ja auch, CellGP findest du besser, aber das Ding ist ja jetzt gerade, dass es beim CellGP losgeht. Ne? Also die haben
das habe ich auch gefragt, ob ich das noch besser finde, wenn das jetzt da auch losgeht.
Genau. Es geht zwar auch in die Richtung, also man kann die beiden Veranstaltungen ja auch nicht mehr miteinander voneinander trennen, weil es sind die gleichen Player. Aber das hat mich gestern auch, weil jetzt am Wochenende geht es ja los, schon wieder viertes Event, ne, CellGP mit
Rio.
In Rio, genau, letztes Jahr ist ja ausgefallen. Rio soll es zum ersten Mal da sein, wenn ihr euch erinnert, dass da ist doch vorher, gab es doch diesen, ist der, ich glaube, der Flügel, war das von den Neuseeländern, wo alles kollabiert ist, oder was, das ist sicherlich denen auch einmal passiert. Jedenfalls gab es da akute Sicherheitsbedenken, weil man nicht wusste, warum der eine Segelflügel kollabiert ist. Und dann haben sie das Rennen eben ausfallen lassen und lieber mal geguckt, wo was daran liegt. Und haben auch alle Segel oder die Profilsegel, ja, sind ja nicht Segel im ursprünglichen Sinne, sondern eben die Profile da verstärkt. Und deshalb hat Rio nicht stattgefunden. Da sind sie jetzt aber dieses Jahr. Läuft das tatsächlich? Und im Vorfeld.
Wahrscheinlich jetzt weiß man schon, ganz kurz, Zwischenfrage wegen dem in die Stadt, ob diese ganzen Abu Dhabi und sowas, ob die alle finden die Stadt oder ist das schon geknickt?
Ja, das, nee, ist Ende des Jahres. Stimmt, du hast recht, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja ganz am Ende der Saison, da sind ja die Finals, hast recht. Also, da wurde noch nichts so gesagt. Ich weiß nur, dass. Damals war das ja auch Thema, aber das war wieder America's Cup, wo Saudi-Arabien diese Vorregatten stattfinden sollten. Da gab es ja auch schon Ärger. Dann haben die Amerikaner gesagt, nee, da wollen wir nicht hin, aus politischen Gründen und weil wir Angst haben um unsere Sicherheit. Aber da mussten sie dann hin, sonst hätten sie gar nicht. Es war aber vor Barcelona.
Ich habe aber gesagt, es ist überhaupt nicht lustig, die Situation. Mhm. Ist auch nicht lustig, wenn du da wie viele auf diesen Kreuzfahrtschiffen, AIDA und wie sie alle heißen, festgesessen hast. Die sind mittlerweile, glaube ich, alle raus, ne? Aber die haben da echt gesessen.
Ja.
Was ich ganz, wo ich dachte, das ist so, boah, da ist mir ein bisschen so das Lachen im Hals stecken geblieben. Mhm. Weißt du, die saßen da auf so einem Kreuzfahrtschiff fest, ich glaube, eine AIDA war das. Mhm. Oder ein anderes, ich war ein großes Kreuzfahrtschiff und die Reise war unter dem Namen gebucht: Der Zauber Arabiens.
Dann saß du da fest. Ja. Typischer Marketing-Sprech, aber das.
Scheiß Zauber, ja.
Passt da auch nicht so richtig, ne?
Naja, zurück nach Rio.
Ich bin genau. Und CellGP, genau, das geht da, das Thema ist jetzt tatsächlich, es geht tatsächlich auch um Amerika. Und vorher war ja schon, das hatten wir vor ein paar Wochen die Geschichten, dass der, oh ja, siehst du, die Welten greifen ineinander. Also Doug DeVos ist der Milliardär, der das America's Cup Team American Magics beim letzten Cup auch finanziert hat und auch davor. Und der hatte keinen Bock mehr auf America's Cup, ja, was sehr gewundert hat, weil du kannst ja auch diese ganze Diskussion und wird das überhaupt was? Und dann haben sie doch diese Änderung in der America's Cup Struktur jetzt gerade durchgekriegt, dass sie so eine America's Cup Partnerschaft entwickelt haben, wo alle miteinander reden. Das ist ja wirklich zum ersten Mal überhaupt der Fall, was dem Cup aber auch helfen wird. Ja, du lachst es. Im Endeffekt ist es ja immer diese Struktur von der Stiftungsurkunde. Der Verteidiger sagt, hat die Rechte und dann der erste Herausforderer hat die anderen Rechte. Da dürfen die anderen, die dürfen ja nur melden, die dürfen nichts sagen. Ne? Und jetzt haben sie ja, alle Teilnehmer sind gleichberechtigt in dieser Partnerschaft und organisieren diese Veranstaltung neu. Also natürlich auch, ich schätze es unter dem Druck des LGP, also die müssen dieses ganze Generve und hin und her und wann ist es denn und wann wo und kommt der ein oder nicht, das kann sich der Cup auch nicht mehr leisten, so würde ich das interpretieren, jedenfalls unter dem Druck ist das zustande gekommen. Naja, dann haben alle und auch der DeVos hat er auch schön ordentlich mitgemacht, Alinghi war doch erst raus, die wollten erst gar nicht und dann mit dieser Partnerschaft sind sie dann wieder zurückgekommen, Bertarelli, dann waren sie wieder da und dann sagte DeVos, also ist eigentlich auch erstanden, nee, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr oder so. Oder also ganz komisch, weil der darauf gedrängt hat, war einer so der führenden Figuren auch, die da auf diese Partnerschaft da gedrängt hat. Naja, jedenfalls war der raus, hat alles irgendwie verkauft oder nee, nicht verkauft, hat sich tatsächlich eher so von seinen Leuten getrennt, das Team aufgelöst, so ist es richtig. Und ja, und hat sich dann aber ein CLGP-Team gekauft. Das fand ich ganz interessant, weil er wollte tatsächlich natürlich am liebsten mit den Amerikanern, was ja Sinn gemacht hätte. Die haben ja auch ihren riesen Stützpunkt da in Pensacola. Das ist tatsächlich auch von Russell Coutts und dem CLGP-Organisation. Das wird da mit aufgebaut. Die nutzen die Infrastruktur, um da auch, da soll es ja irgendwann auch mal Trainings geben. Wir haben uns auch, kannst du dich noch erinnern, mit Erik doch auch im Podcast gesprochen. Das große Thema ist ja mal, dass die neueren Teams nicht trainieren können und so. Und das, und da sollen auch bald dann, ist jetzt noch nicht der Fall, aber da sollen Trainingsboote, ich glaube ein oder zwei dann bald zur Verfügung stehen, dass da auch andere Teams dann sich da einkaufen können und Trainingszeit buchen, was das große Thema ist. Naja, und das ist eben eine große Basis da in Pensacola, wo auch die ganzen Assets dann von American Magic rumlagen. Naja, das ist jetzt natürlich, was erstmal komisch war, weil dass sich der Amerikaner die Dänen kauft, fast zu dem gleichen Zeitpunkt, wo diese ganze Ärger da mit Grönland war und Trump da einmarschieren wollte oder was weiß ich. Also großes Thema. Und dann sagte, jetzt auf der Ebene funktioniert das, dass USA und an Dänen interessiert sind. Ja, wie auch immer, das ist aber passiert. Der hat sich das Team wirklich für 60 Millionen gekauft. Also das ist der Wert inzwischen. Und jetzt war nur, dann stand da immer Team Dänemark, also beim letzten Cup, beim letzten CLGP war das ja schon so, und dann Powered by American Magic oder so, wie sie es genannt haben. Und jetzt finden die Amerikaner das eigentliche US-Team, das ja auch von einem, auch Milliardären, von einem Investoren Konsortium unterhalten wird, ist schon 23 gekauft worden, auch damals schon für einen Rekordpreis von 70 Millionen. Also haben wir gedacht, wieso ist das so teuer da? Die Preise sind ja jetzt erst gestiegen. Und die finden das jetzt irgendwie doof, dass dann ein anderes Team, nämlich die Dänen, mit irgendwas mit Amerika rumlaufen, weil sie sind ja eigentlich das amerikanische Team. Naja, das ist jetzt gerade vor Gericht gelandet und es geht also Markenrechte. Und das hat, glaube ich, aber weniger jetzt mit America's Cup oder CLGP, sondern es hat einfach mit Geld zu tun. Ne? Also da wird viel Geld umgesetzt. Ich glaube, das hat
viel mit Egos zu tun.
Auch, ja, vielleicht.
Ich habe wirklich in der Kita mal über diesen, da hatten wir irgendwie über, war wieder irgendwas mit America's Cup und dann kam ich montags in die Kita und da kam ich schon eine Erzieherin entgegen, war, das ist ein typischer Montag, sag ich, warum, ja, heute ist die komische Stimmung zwischen den alle, sind alle so auf Agro. Mhm. Und da waren die im Außengelände, da saßen die da, ein paar Jungs, in so einer Sandfläche Und alle, nee, ich bin mein Bagger, denn ich will das nicht. Und dann, habe ich so, die so gesehen, die haben sich da alle so angekeift und alle so, da ich gedacht, eigentlich ist das, so stelle ich mir das beim America's Cup vor.
Es ist meins, nein. Ja, richtig. So, aber ich glaube, das, okay, das ist das eine, weil natürlich der America's Cup immer so rauskommt, weil es ist so eine Person ja all die Jahre, die dann immer der Milliardär ist und dann Allison gegen Bertarelli und das war ja immer so einfach und Doug DeVos war ja im Grunde auch einer, obwohl der da auch mehrere Investoren nachher hatte. Aber das ist ja jetzt beim SailGP anders. Da hast du Investoren, da hast du mehrere Leute, das ist ja, wird ja anders geführt. Das ist ja nicht nur ein Geldgeber und insofern kannst du das nicht so genau projizieren auf einzelne Charaktere, sondern da geht es jetzt einfach, wir wissen ja auch bei deutschen SailGPs Sebastian Vettel dabei, ist ja nicht der eine Besitzer, sondern sind ja oft diese Investoren.
Habe ich SailGP gesagt? Ich meinte America's Cup. Ich meine nicht SailGP.
Ja, aber das greift ja ineinander. Ne?
Ja, ja, also
jetzt,
ja,
bei schon, ja. Genau. Und jetzt ist es ja eine Klage innerhalb des SailGPs. Also die haben quasi den Sportgerichtshof sogar angerufen, weil das einfach, ja, das scheint einen strittigen Punkt zu geben und die Liga entwickelt sich. Und wie gesagt, wenn so ein Team da oder jetzt auch 70 Millionen wert ist, 60, 70, und das US-Team wurde vor 2 Jahren schon mit 125 Millionen kurz nach dem Kauf bewertet, weil es auch bei 3 oder 4 Events in den USA gab. Also der Markt da auch groß ist. Also da geht es einfach um Geld und dann geht es natürlich auch. Dann bist du einfach, wie es auch in der Wirtschaft ja da auch ständig passiert, wenn der einer dem anderen auf die Füße tritt und der will was ab vom Kuchen, dann gucken natürlich die Juristen, kriegt man da was von ab oder nicht. Aber ist natürlich ein bisschen unschön, weil wir ja eigentlich immer sagen, ey, wir sind da unter Seglern. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich der Erfolg der Liga und dann tritt man sich eher auf den Füßen. Da kann man nicht irgendwie mal eben, oh, lass mal ein Bier zusammen trinken und dann geht es. Und da sind ja dann, ja, wie dann eben auch bei größeren Finanzunternehmen sind da Juristen dran und gucken, wo was zu holen ist oder wo man auch was nicht abgeben will. Ist ein bisschen, ja, ist erstaunlich. Ich finde es natürlich als Meldung, ich finde es erst interessant, auch wie sich das natürlich entwickelt. Das ist man nicht gewohnt jetzt im Segelsport. Naja, und dazu kommt ja jetzt auch noch, war jetzt ganz interessant, weil USA, also das ist ja dieser Taylor Canfield, ich mache das immer an Personen fest, wir waren so letztes Jahr das Team, wo es hieß, wurde ja auch schon Wetten abgeschlossen, wer ist der erste Skipper, der rausfliegt, weil es ist ja auch Segeln anders als sonst, da ist ja wie, wenn die Leistung nicht stimmt, dann ja, wie beim Fußball fliegt der Trainer oder so, und dann ja, hier heißt es immer der Skipper und die sind mit Abstand der Letzte geworden, und jetzt sind sie, aber diese Saison haben 2 Fünfte und das letzte Event in Sydney haben die gewonnen, ne? Und sind jetzt Dritter. Und plötzlich aus dem Nichts und steigen die auf, also haben im Grunde auch ein anderes Selbstbewusstsein, möglicherweise, keine Ahnung, merken, dass es jetzt funktioniert und das geht dann auch. Also die Einschaltquoten waren tatsächlich von der ganzen Liga immer in den USA am besten, deshalb gab es da eben auch 3, 4 Events. Dieses Jahr gibt es allerdings nur ein Event in den USA. Keine Ahnung, da mögen die Begehrlichkeiten sich ein bisschen verändern und aber ja, ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, wo das hingeht. Aber okay, ich weiß zwar auch noch immer noch nicht, was will der Amerikaner mit dem dänischen Team, aber der ist eben.
Aber so Geld, also das ist ja, eigentlich ist das, also beim SailGP würde ich denken, wenn das weiterhin so gut läuft, mit der Vermarktung, da könnte sein, dass sich dein Investment irgendwann, dass sich das mal irgendwie wieder
recoupt,
dass du das wieder reinkriegst.
Schätze so.
Beim America's Cup vermutlich nie, ne?
Ja, war es nie so, genau das meine ich ja immer mit nachhaltig, also nicht im Sinne von umweltnachhaltig, sondern in Investment, ne? Und das war ja auch, da haben sich, hieß es ja immer, die haben ihre Portokasse, ich meine, Larry Ellison ist ja nun gerade auch wieder als Kumpel von Trump da irgendwie im Fokus und sein Sohn kauft ja die Medien da auf, also das ist alles irgendwie nicht schön, da geht es um Politik, aber der hat so viel Kohle, ist ja glaube ich erst zweitreichster Mensch oder ist Elon Musk wieder vor ihm, keine Ahnung, da war das immer so, genau wie du sagst, Kindergarten, ne? Aber jetzt, klar, beim SailGP ist es natürlich schon Invest, oder da kommt man diese, da waren ja auch Investments im weiß nicht, es hat über 200 Millionen waren die Teams da, was man da investieren muss. Möglicherweise waren das sogar noch viel mehr. Und jetzt haben sie ja tatsächlich erstmalig auch so ein Salary Cap drauf von 75 Millionen, wie in anderen Sportarten, dass du nicht mehr ausgeben darfst. Ne? Formel 1 ist, glaube ich, auch so. Und sie versuchen eben, das jetzt anders zu vermarkten, alle zusammen. Und ja, sicherlich jetzt noch nicht, aber der ganze Ärger, sage ich mal auch, oder hat ja auch damit zu tun, dass die Teams nicht genug zurückbekommen von dieser Gesamtorganisation. Und jetzt wollen sich das alles aufteilen und auch versuchen, marketingtechnisch da voranzukommen, also im Sinne von, ja, diese ganze Ärgerkram wegzum, das auch regelmäßig soll ja jetzt alle 2 Jahre kommen und ja, die Frage wird nachher dann sein, wie funktioniert das parallel zum CLGP, aber das ist der...
Ja, es wird auf Dauer nur einen von geben, glaube ich.
Naja, ich habe mich auch gehört, weil das Interessante ist ja auch, dass wirklich fast... Ja, ich würde sagen, fast alle Teams, es gibt kaum ein Team, das keinen America's Cup parallel hat. Also alle sind da irgendwie drin verstrickt und die sagen natürlich, guck mal, so ein Ben Ainsley, dem gehört auch das LGBT-Team, aber der macht aber auch...
Aber gut, Deutschland hat
doch... Deutscher nicht, genau. Das ist von den großen Playern, die halt vorne sind, Franzosen, die machen 1:1, das America's Cup-Team sind die gleichen, auch die gleichen Segler, die gleichen Player, die ganzen gleichen Führungsführer, die machen es, ich finde, das sind ja einfach Synergieeffekte und wenn du das sauber machst, dann hast du da auch weniger Kohle, die du ausgeben musst, hast die gleichen Leute, die du trainieren musst, hast den gleichen Coach und das kann eigentlich dann auch so gut funktionieren. Und insofern muss, wer das gut hinkriegt und dann auch vielleicht die Events parallel spielen lässt, also bei den Franzosen sind ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen, sind zum Beispiel die Spanier drin, die das spanische CLGP ja auch letztes Jahr gewonnen haben, die beiden Steuermann und ich glaube, der macht den Wing Trimmer, der Trittel oder ist der Flight Controller, der ist ja von den Franzosen geheiert. Also es greift alles ineinander und die versuchen das schon dann auch miteinander zu kombinieren. Deshalb, also ich glaube schon, dass sie versuchen, das beides hinzukriegen. Ja. Aber das muss man nochmal abwarten. Also ob dann einer wirklich da irgendwie hinten rüberfällt. Der nächste Cup wird es zeigen. CLGP ist, glaube ich, gut aufgestellt.
Ja. Ja, obwohl die haben ja auch ihre Themen, ne? Mit dem Crash und sowas. Das haben wir auch schon hier drüber gesprochen, hinlänglich. Aber das wird natürlich auch, das ist auch das kann ja was Großes werden, ne, wenn das nochmal passiert. Also
ja,
ich kann mir vorstellen, dass niemand ins Leben gekommen ist. Wenn das mal passieren würde, das wäre...
Genau, ist krass. Also es kommt immer nur so am Rande rüber. Zum Beispiel hatten wir auch gar nicht, das war gar nicht so richtig klar, dass bei den Franzosen, dieser Lee McMillan, der ja auch auf dem Schiff war, wurde immer gesprochen von dem Neuseeländer, der hat sich ja die Beine gebrochen, der ist immer noch nicht fit. Dann die Französin, ne, die war auch im Krankenhaus. Aber da war ja auch der Engländer, der neu bei den Franzosen mitsegelt und der hat sich, was hat der sich denn gebraucht? Ich glaube, die Schulter hatte irgendwie die Sehnen abgerissen. Der ist übrigens auch wieder ganz, ganz spannend. Jetzt, wie gesagt, bezogen auf Rio. Den hast du dann kürzlich war die Teamvorstellung des französischen America's Cup Teams. Also saß Lee McMillan mit seiner Schlaufe quasi, den Arm so in der Schlinge. Und und jetzt kam natürlich auch die Richtung, der wird ja dann auch nicht jetzt CLGP segeln können in Rio. Ja, genau, jetzt kam die Meldung und da haben sie tatsächlich wieder Glenn Ashby geholt. Und Glenn Ashby, wenn du dich erinnerst, Gott, das geht hin und her, der ist ja der Ersatzmann schon bei Slingsky B gewesen, weil sich bei der ersten, ich glaube, vor Perth, vor dem ersten Event, sich an dieses Video erinnern, wo der neue Wingtrimmer, der ist doch da bei so einer Wende irgendwie, hatte sich mit dem Knie so abgeknickt, so auf dem Mittelschrumpf. Ne? Da hat man auch gedacht, oha, ob das gut geht. Aber der muss sich irgendwie komplett die Bänder verletzt haben, konnte auch nicht segeln danach. Nein, da war immer Glenn Ashby drin als Ersatzmann, der Ober-America's Cup-Star, der ja beim letzten Mal auch America's Cup tatsächlich Kommentator war, eigentlich schon seine beste Zeit hinter sich hat. Ich glaube, der ist Ende 40 jetzt auch. Naja, das sind so, und das hat ja sehr gut funktioniert. Beim letzten Mal war er auch wieder mit mit Slingsby dabei und eben als Ersatzmann. Naja, und jetzt wechselt er. Ich meine, der hat seine Kohle, die er kostet. Und dann haben gesagt, die Franzosen, wen gibt es denn überhaupt auf dem Niveau? Jetzt haben die ihn eingestellt für das Event. Und ja, aber die Neuseeländer zum Beispiel haben noch kein Schiff. Die kommt ja komplett nach dem Crash. Auch gemein, wenn wir den Crash gesehen haben, da ist ja das. Sie waren halt schuld von den Regeln her, aber auch nicht, das war ja keine Absicht. Aber ja, es gibt kein neues Boot. Aus den Resten ihres Bootes haben sie jetzt quasi das französische Boot zusammengebaut, also aus alles zusammengestückelt. Die sind jetzt wieder in Rio am Start, haben auch eine Wiedergutmachung von 5 Punkten, glaube ich, bekommen, weil sie eben nicht schuld waren an diesem Crash. Und sind auch jetzt Vierter in der Rangliste, aber die Neuseeländer sind eigentlich komplett raus. Ich habe gerade nur gelesen, für die wird jetzt ein neues Boot gebaut in England. Wann das fertig ist, konnten sie auch nicht sagen, aber die haben jetzt schon, ich glaube, nur dieses erste Event gesegelt.
Ja. Coole Vorlage mit, die haben aus den Resten ein neues Boot gebaut, ja, weil jetzt kommt Helge. Passt, ne?
Ja, das passt perfekt.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
So, Stefan, hier ist Helge. Ich sitze hier gerade am Fenster meines Hotels beim europäischen Westsystem-Distributor-Meeting und schaue auf die Rhone und sehe bei einem Anlegemanöver, wie es da offensichtlich nicht so ganz perfekt zugeht. Das führt ja oft zu Kratzern oder zu Beschädigungen, wenn es ein GFK-Boot ist im GL-Code, ansonsten bei einem Holzboot ist es dann auch schon im Holz oder ist es nur der Lack. Oder bei einem Stahl- oder Aluminiumschiff ist es auch die Lackierung. Insgesamt vielleicht nicht so viel vom Blech. Aber da muss man überall irgendwas machen, damit es nicht allzu weit geht mit den Schäden. Erstmal sichern, das heißt, das kann man super mit einem bisschen 5-Minuten-Epoxy im G5 von Westsystem machen. Das ist erstmal eine Sicherungsmaßnahme, dass kein Wasser eindringt oder dass das Stahl anfängt zu rosten. Wenn man dann genauer untersuchen kann, kommt die Frage auf, wie tief ist der Kratzer, wie tief ist die Beschädigung, ist es im Laminat, dann muss da ein bisschen Laminat ersetzt werden, das bei kleinen Sachen kann man das mit einem Glasfaserfüller machen, 402 von Westsystem. Oder man hat das Holz ein bisschen tiefer verletzt, dann kann man ein neues Stück Holz einsetzen. Das sind dann die Möglichkeiten. Aber zuerst einfach mal mit einem 5-Minuten-Epoxy einen kleinen provisorischen Flicken drauf machen sozusagen. Dann zieht da kein Wasser ein und dann ist es gut. Ja. Ich hoffe, das hilft erstmal auf die Schnelle. Dann noch viel Spaß. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge. Wie finde ich jetzt den Übergang? Wir haben über die Deutschen gesprochen, ne? Bei SailGP, da sind wir ja am, ich habe übrigens geguckt, das wird zeitlich ganz schön von der Zeit, die fahren, also wir können das so, ich glaube, spät nachmittags abends gucken, ne? In Rio, ne? Von der Zeit.
Habe ich noch nicht geguckt, ja.
Könnte ich sein. Ich habe gerade geguckt, jetzt gerade ist es 20.40 Uhr, wo wir aufnehmen. Und in Rio ist es 15.38 Uhr. Das ist ja also auf jeden Fall nicht, dass die nachts fahren.
Ja.
unserer Zeit. Das kann man gut gucken. Wenn die Deutschen, vielleicht gibt es ja einen kleinen deutschen Segelerfolgshype. Du weißt, worauf ich hinaus will. Auf das nächste Thema. Ja. Trofeo Princesa Sofia heißt das, ne?
Genau,
Princesa. Erzähl mal, das war ja dein Thema, da warst du
ja
ganz
aufgeregt. Ja, ich habe es zumindest
mitgefiebert. Das ist ja auch super.
Weil, genau, das ist ja auch meine, na, ist halt Vergangenheit. Ich habe am Wochenende über Ostern noch hier Katrin Adelkofer getroffen, dann rede ich immer und sie sagt, oh, du segelst. Ich sage, ich habe das nie geschafft zu Olympia, die war ja damals bei Olympia im 470. Insofern hängt mir das immer schon noch ein bisschen hinterher, zweimal zweiter Olympia-Qualifikation, das ist irgendwie doof. Aber ich hänge da natürlich dran, ich fieber mit, auch wenn ich vergleichsweise uralt bin. Aber die jungen Menschen, die das gerade alle so machen, kann ich voll mitfiebern und schreibe auch hin und wieder da. Ich habe ja mal öfter schon drüber gesprochen, hier mit im Laser oder Ilka 7 haben wir ja Nick Willem, den Sohn meines damaligen Steuermanns und besten Freundes Willi, und der macht ja auch, gibt gerade sein Comeback in der Ilka-Klasse auch wieder und war da eben auch vor Ort und ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben hin und her und der auch einer der Überraschungen war, weil er, ja, der war lange verletzt nach der verlorene Olympia-Quali gegen Philipp Buhl damals, obwohl er ja damals die Pre-Olympics-Quali sogar gewonnen hatte, und dann hat er doch viel mit körperlichen Malessen zu tun gehabt und hat dann auch danach studiert und war eigentlich fast 2 Jahre raus und hat dann zwischendurch, dachte schon, der hört jetzt auf und steigt jetzt in die Karriere ein, hat ein super Studium irgendwie im Wirtschaftsbereich gemacht, aber ist wieder zurück, sagt, ja, fühlt sich wieder gut an, nur Freude und Spaß und noch alles nochmal genießen, und was am Ende dann bei rauskommt, ist, nimmt man eben so mit, und so muss man sich da auch psychologisch immer so reinfummeln, und das war wirklich eine der großen positiven Überraschungen, nicht nur er, sondern die gesamte Ilka 7 Klasse, die tatsächlich erstmalig, kann mich gar nicht erinnern, ich glaube, das ist jemals so viel, also waren wirklich 200 Ilkas am Start in der Disziplin und ich glaube 5 deutsche Boote und dann Top 15, oder auf jeden Fall in dem ganzen Bereich, 3 unter den Top 10, das ist ja sensationell eigentlich in der Dichte, Leistungsdichte, dass wir da so eine starke Truppe haben. Und eben wieder, waren wir auch im Podcast drüber gesprochen, Philipp Buhl ist natürlich spannend, der hatte ja vorher, hat einen schwierigen Winter verlebt, hat sich mit dem DSV verkracht, mit dem Coach, das lief alles nicht so gut, war dann auch sauer, dass er nicht in den Kader gekommen ist, hatte allerdings auch die Quali nicht geschafft, und macht das jetzt so ein bisschen auf eigene Faust, da war alles nicht so klar, wie er dann auch, wie fit er sein würde, aber top, vierter Platz in der ganzen, in dieser Konkurrenz da, wo die Besten der Welt jetzt schon da waren, muss man sehr bewundern. Und ja, parallel, weil das war auch schon die Nachricht des Tages, war plötzlich nach der Vorrunde war unser Nachwuchsstar Ole Schweckendieck aus Kiel, den hast du bestimmt auch schon mal, den musst du mal auch mal mit Drohne aufnehmen, da, also ist tatsächlich ein Local und wird da sehr gehypt, ist mehrfach Junioren-Weltmeister, und wo man dachte, okay, der ist der Nächste, der kommt, und der war plötzlich Erster und hat am Ende nicht ganz, er ist nachher dann auch Zehnter geworden, aber auch ein Riesenerfolg, da in der Weltspitze erstmalig angekommen aus dem Juniorenbereich, und also das war tatsächlich eine der großen Nachrichten, die gar nicht so rund gepusht wurde, weil sie auch unterging vor dem Hintergrund, dass wir tatsächlich einen Sieger haben, ein Siegerboot und also Gold und Silber, und zwar in den 49er-Klassen, wo 49er hat Schultheiß Rieger gewonnen, ganz tolles, spannendes Team, das letztes Jahr sich zusammengetan hat und auf Anhieb auch in Palma schon Zweiter geworden ist, beim nächsten Grand Slam auch wieder Zweiter geworden ist, also wirklich einer der hoffnungsvollsten Teams des DSVs auf diesem, in diesem Bereich. Und diesmal haben sie es echt am Ende durchziehen können. Und ja, Silber, Frauenteam bei den Steinlein-Bartelheimer. Auch da sind ganz viele starke Frauenteams dabei. Die haben es am Ende wirklich durchgezogen. Auch ging hin und her mit diesem neuen Format. Alles geworden, haben Silber geholt. Und damit mit Gold und Silber ist Deutschland wirklich Zweiter im Medaillenspiegel. Und das ist schon eine mega, mega Nachricht.
Wie geht es denn mit Philipp Buhl dann weiter? Weiß man da, gibt es da irgendwas Neues oder so? Oder?
Ja, also der muss, Philipp muss dann jetzt gucken, hat er auch selbst so, er hat tatsächlich, wie gesagt, Vierter ist schon echt eine Ansage. Der hat aber, um wirklich wieder dann in Kaderstatus zu bekommen, muss er jetzt die nächste Europameisterschaft, ich glaube, Top 3 fahren, also eben so eine ganz krasse Quali-Geschichte und aber oder dann eben die nächste Weltmeisterschaft. Jetzt bin ich immer auf dem falschen Fuß. Ich weiß nicht, ob das Top 8 ist oder also auf jeden Fall muss er dann wieder ein Ergebnis bringen, um in diesen Kader zu kommen. Was der Unterschied ist eigentlich aber auch, was heißt nur in Anführungsstrichen, er muss halt, also vom DSV kommt natürlich auch Kohle, ne? Also Unterstützung, wenn du im Kader bist und wenn er diese Lücken. Kann er natürlich auch anders.
Also die müssen den dann in den Kader nehmen, wenn er sich sportlich
qualifiziert. Ja, genau.
Voraussetzungen sind natürlich, also ich gönne es ihm, aber Voraussetzungen sind nicht schön, wenn du in so einem Kader bist, mit dem du dich irgendwie, also mit den Initiatoren du dich verstritten hast.
Ja, richtig.
Aber das also kann ja wieder, das kann man wieder einrenken vielleicht.
Nee, das ist das eine. Das Ding war nur, wie gesagt, er hatte ja sein langjähriger Coach Alexander Schlonski, mit dem hat er ja auch die Erfolge gefeiert. Er war Weltmeister und das hat zum Schluss eigentlich nicht mehr gehakt. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Wie kriegst du dann so ein Setup wieder hin? Ich weiß gar nicht, wie er es jetzt aktuell macht. Er hat jetzt, glaube ich, sich an eine internationale Trainingsgruppe gehängt oder die sich an ihn, wie auch immer, kann ja jeder davon profitieren. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, also dass sich Leute da miteinander zusammentun und dann, aber ist die Frage, irgendwer muss den Trainer dann ja auch zahlen. Ne? Der DSV wird das diesmal nicht sein halt. Und andererseits ist für so ein erfahrener Coach wie Schlonski ist natürlich für so junge Typen wie Schweckendiek, die da hinterherkommen, auch Gold wert, weil der dann die Erfahrung schon mitgebringt, wie war es mit Philipp. Und auch für Nick eben, der hat schon länger mit Alex zusammengearbeitet. Ich glaube, der kommt gut mit ihm klar. Ja, wie auch immer. Also da hängen ja schon andere Sachen natürlich dran in so einer Trainingsgruppe auch. Aber die Segler werden untereinander, haben die da keine Probleme. Aber klar, auf der Ebene der DSV-Protagonisten da und mit ihm zusammen, der funktioniert, da ist schon, sind ein paar böse, harte Worte gefallen. Und ich weiß, ich glaube, Philipp hat doch irgendwann mal sehr publikumswirksam auf Instagram sein Trikot genommen und es wutentbrannt in Müll, also DSV-Trikot in Mülleimer geworfen. Das ist vielleicht dann. Ja, das ist. Ja, aber ist auch ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man es verstehen. Ich weiß, so doll stecke ich da jetzt auch nicht drin, ob das alles, ob ihm da wirklich so böse mitgespielt wurde. Also ich, ja, wie auch immer. Aber es ist natürlich spannend, bringt was rein, bringt so ein bisschen Funken, Spannung auch rein, wer macht das diesmal selten war das eben so spannend, dass so viele Deutsche da auf einem Niveau segeln. Aber das gilt eben auch für 70er sind die.
War denn das Feld so stark, dass man das so als Gradmesser nehmen kann?
Ja. Also das ist immer das stärkste Event. Das ist immer, weil, guck mal, jetzt fängt, was haben wir jetzt? 26, 28 geht es ja schon los. Und genau das, wo wir gerade drüber sprachen, diese Kadergeschichten, das sind natürlich auch im Hinblick Förderung schon auf Olympia. Da wird schon geguckt, wem geben wir das Geld, ne? Und im Segeln muss man schon sagen, auf dem Niveau Material. Das Glück ist, wenn du so Ilka segelst, das ist natürlich One-Design, musst du am wenigsten investieren in Material. Das ist anders als jetzt beim Starboot oder so, ne? Oder jetzt auch Nacra. Es gibt keine guten deutschen Nacra-Segler mehr, nachdem Kohloff, Stuhlemmer ausgestiegen sind, weil das ist auch mega teuer. Das machst du nicht mal eben. Ja. Laser kaufst du dir, kannst ja auch einen leihen und bei der Weltmeisterschaft wird das Boot sogar gestellt, da musst du gar nicht viel in das Material so investieren, du musst immer mal ein neues Segel kaufen. Also das ist natürlich günstiger und kannst auch besser finanzieren. Aber da sind ja dann gibt's ja auch so parallel zum DSV Förderstrukturen wie NRV Hamburg hier an der Alster. Es gibt das NRV Olympic Team, wo auch Philipp schon ganz lange drin ist. Die suchen dann mit Geldgeber aus der Wirtschaft, vermitteln das auch sehr geschickt, so dass oft so die Hälfte der Segler, die dann auch bei Olympia antritt, dann vom Olympic Team auch mitgesponsert werden. Also ja, muss man gucken, wie das irgendwie hinkommt. Ne?
Aber sag mal, und das, die haben da dieses, ich bin ja da nicht so im Thema, das kannst du nochmal, dieses neue Format ist da irgendwie auch gesegelt worden, ne? Mit diesem.
Ja, das haben natürlich viel. Ja. Ich habe auch versucht, mich da reinzufummeln. Also da gibt es schon, also was neu ist, ist ja tatsächlich, dass so die Segeln auch in allen Disziplinen, da sind ja 10 olympische Disziplinen. Ja, ist nicht bei allen so, aber bei den Jollendisziplinen ist es jedenfalls so, dass du die ersten 6, 7, 8 Regatten, das ist ja quasi eine Art Qualifikation. Das heißt, bei den Lasern, bei Ilkas, waren das halt 200 Boote und die hast du dann am Anfang, ich glaube, in 3 Gruppen segeln lassen, immer in verschiedenen Rankings gegeneinander, bis dann auch 7 oder 8 Rennen gefahren, um dann den Besten zu ermitteln. Ich glaube, das waren diesmal 45, die dann zum Schluss die in der Goldgruppe segeln durften. Die anderen sind dann in untersten Gruppen gesegelt, die dann auch nicht mehr gewinnen konnten. So, jetzt sind natürlich diese 6, 7 Rennen, die sind ja immer in den vergangenen Jahrzehnten auch immer in das Gesamtergebnis eingegangen. Das heißt, wenn du nur Erste gefahren bist in der Form, dann hast du ja, bei 7 Rennen hast du nur 7 Punkte. Wenn du jetzt 7-mal Zehnter geworden bist, dann hast du 70 Punkte und kommst vielleicht trotzdem unter diese Top 45, aber schleppst diese Unterschied von 7, was, guck mal, 7 und die Differenz zwischen 77 schleppst du dann mit, wenn du nicht nochmal was, wenn du nicht nochmal was streichen kannst. So, und jetzt ist das aber so, das wird alles komplett zusammengeschrumpft. Der Erste nach der Vorrunde kriegt einen Punkt als Erster und also nicht eben 7 Punkte, auch wenn er 7-mal gewonnen hätte. Und der Siebte, wenn er, sag ich mal, weiß ich nicht, 80 Punkte oder 45 Punkte ersegelt hätte, der bekommt 8 Punkte. Also das ist alles, das, was vorher gesegelt wurde, fällt mehr oder weniger weg. Das sind dann 8 Punkte, die dann in die Gesamtserie eingehen. So, ist ein bisschen kompliziert, aber das heißt, zeigt jetzt eigentlich nur, dass ein Typ bis 3 Tage gesegelt und das zählt vor, wirklich nur minimal, sondern dann geht die Regatta erst wieder los. Das macht man, um das alles ein bisschen spannender, also bis zum Ende auch hinzukriegen. Und dann kommt nochmal nach dieser Goldgruppennummer, kommt nochmal sonst zu, muss ja wieder in die Top 10 qualifizieren, sich ja nur fürs Finale. Kann sich erinnern, in Marseille hatten wir ja dieses doppelzählende Medal Race ja all die Jahre. Das gibt es auch nicht mehr. Jetzt gibt es 2 Medal Races. Und die Punkte werden so zusammengeschrumpft, dass du, ja, dass zumindest der Erste nicht seinen Platz sicher hat. Das war ja immer das große Problem. Es ist ja auch für Medien doof. Wenn du kann ja sein, dass der vorher so einen Vorsprung ersegelt hat und dann das Medal Race segelt, wo er maximal 20 Punkte hatte, so wie es damals war, weil es doppelt zählte, 10, 2x10 ist 20. Dass der vorher schon halt gewonnen hat, dann ist das natürlich mega, ja, uninteressant für Audience halt, für Zuschauer, die das sehen. Und das hat man jetzt rechnerisch so hingekriegt, dass es dann zusammengedampft wird. Also selbst theoretisch der Zehnte hat, auch wenn er 100 Punkte hinten liegt, da werden dann Punkte abgezogen, sodass er noch wenigstens Bronze gewinnen könnte. Also ist mega kompliziert. Ich habe es auch mehrfach versucht, quasi zu erklären, aber was im Grunde heißt, eigentlich nur was versucht wird, das Medal Race Finale spannender zu machen. Also wenn man sich jetzt all den ganzen Kram vorher spart, und bei Olympia ist es ja nachher so, dass dann im Fernsehzeit wird über diese Medal Race Tag oder beiden Medal Races dann irgendwie verteilt, und wenn die Entscheidungen halt fallen, und es ist so ein Kompromiss, also ist eben nicht so wie das ist nach wie vor immer noch anders, bei den Foilern, bei den Kite-Foilern und bei den Foil-Surfern, den IQ-Foilern, ist es ja so, dass du so eine Ausscheidungsgeschichte hast, Viertelfinale und am Ende jetzt Halbfinale und dann hast du nochmal ein Finale, wo dann nur noch drei dabei sind und das ist so wie beim letzten Mal auch, ich glaube fast genauso ähnlich. Ja, darauf wollten dann sich die Jollen dann doch nicht einlassen, weil dann ist alles, was vorher passierte, ja eben eigentlich hinfällig, sondern kommt es nur auf diesen letzten Tag an da und puh, ja, also merkst schon, ich merke gerade selbst beim Reden, es wird kompliziert und ist auch undurchsichtig, aber es verändert das Spiel auch und trotzdem, guck mal, bei jetzt in, am Ende musst du doch gut segeln und bei den Ilkas hat wieder der Olympiasieger Matt Warren aus Australien gewonnen, der auch ein Jahr Pause gemacht hat, der Doppel-Olympiasieger ist, der Ober-Super-Star dieser Klasse und hat jetzt auch das Ding gewonnen, auch wenn er am Ende dann das ein bisschen spannender wird und na und Philipp ist ja auch mit dabei. Und,
ja. Ich habe gelesen, also fand ich auch bemerkenswert, weil jetzt am Wochenende wieder das LGP ist.
Ja.
Anna Barth ist da auch mitgesegelt, ne? Die haben auch die im Programm, ja. Wahnsinn, ne?
Ja, richtig.
Die ist jetzt wahrscheinlich in Rio auch wieder dabei, oder? Muss sie ja.
Stimmt, und witzigerweise finde ich auch, die hat sich ein neues Team zusammengebastelt im 49 und segelt mit
Elena Kohlhoff.
Mit Schultheiß jetzt zusammen, oder? Ich habe es ein paar Mal falls zusammengebaut, oder ich bringe es jetzt zusammen. Jedenfalls
segelt ich das in deinem, ich habe das in deinem, ja. In deinem Artikel gelesen. Mit diesen Punkten, mit diesem neuen Format. Und da stand Anna Barth und Elena Kohlhoff.
Ja, vielleicht ist
das. Dann habe ich geguckt, die haben auch zusammen eine Insta-Seite und die Kohlhoff hatte sogar noch eine Lungenentzündung oder so. Das ist also völlig irre. Die war wohl irgendwie krank.
Okay. Deshalb,
haben die. Haben
ja, das
waren die.
Dann mag das sein, aber weil wirklich als auch beim CLGP, beim deutschen Team, haben sie eben Sophia Schuld heißt, glaube ich. Und zwar ist das die Schwester von Schultheiß Rieger, wo ich eben die gewonnen habe im 49er, ne? Und die ist tatsächlich auch die ist bei der Mod-WM beste Deutsche gewesen, also Weltmeisterin quasi, auch wenn sie da, es gibt jetzt nicht so viele Frauen, die Motte segeln, aber wie auch immer, es sind schon die besten Frauen, die ja segeln, die kommen dann auch im CLGP wieder zusammen, tun sich auch auf den 49er FX zusammen, also das sind so wie wir es eben schon besprochen haben, die ganzen Welten, die wachsen ineinander und selbst, guck mal, die wissen wir ja auch, viele 49er-Segler haben jetzt die Hotspots bei den im CLGP, ne? Also alle, die da gerade gute Performance im CLGP abliefern, guck mal, die Spanier sind Olympiasieger, Botin und Trittel, die werden nächstes Jahr oder weiß ich nicht, diese Saison wahrscheinlich immer mal wieder auch in 49er einsteigen. Dann, also alle, die jetzt quasi gute 49er-Segler sind, die haben die Hoffnung, dann vielleicht auch, haben plötzlich einen Weg, vielleicht sogar zum Profisegeln, nämlich in diesen CLGP. Das gab es früher nicht, also bei uns.
Krass, ja.
Und du hast zum Beispiel diesen Schweizer. Auch Sebastian Steiter, war auch im 49er jetzt da am Start, der dieses Schweizer Boot steuert. Oder, naja, das wächst da ineinander und so sind das. Und gerade für die Frauen eben auch ganz, ganz stark. Die 49er FX-Seglerinnen sind prädestiniert dafür, diesen Job eben auch im CLGP auszuüben, was fast alle tun auch. Ja,
man sieht irgendwie. Tut sich immer was. Wir haben übrigens heute, muss man sagen, kein Regatta-Spezial, aber ein Regatta-Spezial.
Stimmt. Also was passiert ist.
Ja, und wir haben ja, wir besprechen ja vorher manchmal, worüber wir sprechen.
Ja.
Ich würde das mit dem tollen deutschen Ergebnis heute beschließen. Wir hatten noch kurz das Thema Wahl in einem von euch. Glaube ich, möchte nicht mehr darüber sprechen. Ich habe
ja
die Kolumne darüber geschrieben. Allein die Kommentare, da waren schon wieder lustig von Leuten, die es nicht lesen können. Das finde ich auch super. Die dann auf Facebook kommentieren, Riesen. Und es hat sich bestätigt, was ich in der Kolumne geschrieben habe, dass die größten Experten nicht mal das Wort Wahl schreiben können. Also die größten Social Media. Wirklich, also ich habe ein Schaubild gesehen. Ja, es gibt ja, die KI macht ja immer Fotos. Ach. Aber die KI macht natürlich, also kannst du ja KI-Fotos machen. Ja. Das nutzen natürlich jetzt viele, die es rausgefunden hat, also mit ChatGPT oder sowas. Ja. Da hatte einer auch ein Bild gepostet, habe ich gesehen, von so einem Helikopter, wo dran steht, mit einem Pfeil, 40 Tonnen Tragkraft, Wal nur 12 Tonnen, mit so Gurten diesen Wal in die Nordsee bringen sollte. So ein typisches ja. KI-Bild.
Ja.
Und natürlich der Text, der da drauf steht, den diktierst du der KI. Und da war Wahl mal wieder mit H geschrieben.
So, sehr schön.
Ich denke so, du bist ein richtiger Wahlexperte. Ja, jemand hat auch gefragt, ob warum das nicht, also die Frage ist ja legitim, warum denn nicht einfach da mit einem starken Schlepper von einem Schlick gezogen wird. Dann habe ich irgendwie netterweise geantwortet, na, wie willst du das machen? Also der wiegt 15 Tonnen, was willst du da befestigen? Und wo ist die Klampe bei diesem Wal, wo man was befestigen kann? Ja. Also vermutlich müsste es ein Stahlseil sein. Wo willst du das festmachen? Und dann ja, Schlaufe und dann ziehen. Also ich allein, und wenn du dann ziehst, dann an der Schwanzflosse, der Wal liegt im Schlick, du reißt den Wal in zwei Stücke. Alter. Und dann kam zurück, nee, glaube ich nicht, es müsste gehen. Wo ich nur dachte, ja, dann hol dir einen Schlepper, mach's. Also wirklich, mach's doch einfach. Aber ich, jetzt, er wird hoffentlich jetzt schnell sterben. Also er stirbt gerade. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also, und bestätigt sich auch, die Frequenz in der Bild-Zeitung ist jetzt nicht mehr alle 5 Minuten was zu schreiben. Und jetzt ist es irgendwann mal auch vorbei und dann ist es wieder ins Vergessenheit geraten.
Ja,
und deshalb sprechen wir nur kurz drüber, nämlich so, und freuen uns über die tollen deutschen Segelergebnisse. Das ist viel schöner, oder?
Ja, genau. Das lässt auf.
Guck mal, Wale sterben immer. Es sind 1500 im Jahr, die irgendwo stranden. Deutsche gewinnen nicht immer. Das ist ganz Besonderes.
Ja, ich finde es ja immer nur schön, wir sind eine ganz neue Generation und jetzt
der Frühling super.
Ist da und die haben alle echt hart gearbeitet im Winter, das wissen wir ja im Grunde auch und ist ja wirklich mal, man denkt ja immer hier, oh Gott, Deutschland geht alles im Bach runter und keine Ahnung, aber es gibt nach wie vor, okay, Sport ist halt so ein bisschen auch Aushängeschild für viele oder viele hängen sich da auch dran auf. Ich meine, du hast auch gestern Bayern geguckt, da freut man sich doch, wenn die...
Ja, das ist...
Wenn Herr Kane wieder der deutsche Bayer dann Tor schießt, also das ist ja schon... Irgendwie macht einem das auch Freude, wenn du da mal von den Politik...
Du, ich habe ganz viel Freude an Deutschland. Also ich habe immer viel Freude. Das ist das meiste von diesem ganzen Mist, den wir haben, ist aber kaputt geredet. Neben dem Mist, den wir halt haben.
Ja.
Da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen.
Ja.
Übrigens auch über den Bayern-Sieg gestern wird schon wieder Mist geredet. Ja, es ist halt, Mann, es ist furchtbar. Es ist wirklich, ich habe Ostern, wir sind nach Dänemark gefahren mit meinem Elektroauto und lustigerweise fuhren wir. Wir machen immer in Flensburg eine Pause, weil mein Sohn da gern zum McDonald's geht. Und da ist eine günstige Ladesäule. Und dann hänge ich das Auto da natürlich immer dran. Weil wenn er steht, dann lädt er. So, dann, wenn du dann drin bist und Kaffee trinkst, lädst du halt draußen vor der Tür. Und auf dem Weg dahin musste der kleine Miniboden mal auf Klo. Und wir sind Landstraße gefahren. Das ist entspannter, war auch kein Stau. Hier über Kappeln und Flensburg und sowas.
Total. Ach, da, wo du ein Reh umgefahren hast, ne?
Wo mir noch fast ein Reh, ja, das hat meine Dashcam, wo mir fast ein Reh ins Auto gelaufen ist.
Geiles Video.
Ja, ich habe mich echt erschrocken. Das lief echt auf mich zu.
Hey, was will er denn jetzt?
Und dann mussten wir an eine Tankstelle, damit er da auf Klo gehen kann. Und es war 10 vor 12. Da war ein Chaos, weil die alle nochmal tanken wollten vor 12. Ach. Also ich freue mich jetzt gar nicht über hohe Benzinpreise. Ich habe gedacht, Alter, ist das teuer. Und ich, dann lud ich umsonst, also lud ich 42 Cent, glaube ich, habe ich da geladen. Fuhr dann weiter nach Dänemark hoch und war noch irgendwie über halb voll, als ich da ankam. Ich habe ja ein kleines Auto nur. Und dann abends saß ich irgendwie, habe so gelesen auf Facebook und da kam irgendwie so eine Meldung mit Elektroautos und dann hab ich da gelesen, wie scheiße Elektroautos sind, dass du damit überhaupt nirgendwo hinkommst und an den Ladesäulen klopfst du dich und in freien Plätze und ich denke so, Leute, hört mal auf, wirklich, hört einfach, fahrt, was ihr wollt, aber hört mal auf, so rumzumeckern immer. Mir geht dieses Gemecker so auf den Sack und deshalb ist es doch schön, Ja, jetzt habe ich auch wieder gemeckert. ja. Nein, und das ist doch toll. Ich finde auch jetzt nochmal auf diese schönen Nachrichten, dass die Deutschen da gut abgestimmt haben, ist nochmal total für einen Segler, total schön zu wissen. Und ich finde auch, muss man auch sagen, wenn man so Videos sieht oder so, ich finde auch diese ganzen Charaktere dahinter echt dufte. Das sind dufte Leute, die da mitsegeln. Ja. Coole Köpfe, coole auch beim SailGP, das deutsche Team, Erik und auch hier dieser, wie heißt der, Felix und auch Anna Barth ist cool. Die sind alle total frische, super Leute, finde ich. Also überhaupt nicht so, weißt du, wenn er so gestern Fußballer, da hast du immer so Attitüden und dann sind sie da, wenn du, weißt du, ich hab irgendwie diese Berichterstattung gesehen, wie die französische Nationalmannschaft in Nutel ging, wie die ankamen. Ich dachte, ich wäre irgendwie in so einem Kostümfest oder sowas. Was habt ihr denn alle an, Leute? Also, das ist halt einfach, ich finde es, also, warum ich noch Fußball gucke, frage ich mich, weil die Leute dahinter, die Autos, die fahren und die Klamotten, die tragen, Mann, beruhigt euch mal. Also, ihr seid Mitte 20, verdient 23 Millionen im Jahr. Ist, sage ich, gegönnt, aber es ist irgendwie so, boah. Und da sind total normale Menschen.
Ja, das glaube ich. Auch.
Und weißt du, jetzt kommen wir nochmal auf Anna Barth kurz, die jetzt hier mit Sicherheit auch anstrengendes Wochenende auf Palma hatte, auf Mallorca hatte. Und jetzt Samstag ist sie beim SailGP und die verdienen nicht 22 Millionen Euro
im Jahr. Nee. Leider. Aber, aber anders, wie gesagt, dass sie überhaupt da eine Einnahmequelle haben oder ihr. Ich weiß ja noch, ich habe sie ja nun auch getroffen, als es losging, wurde sie beim NRV vorgestellt. Auch das Team hatte so ein kleines Event da und da haben wir noch ein bisschen gesprochen. Da war auch ihre Mutter und es ging eben so drum, wenn man als junger Mensch ist, da ist natürlich auch eine Entscheidung. Ich meine, die ist richtig toll, glaube ich, weiß ich nicht, Abi, super Abi gemacht. Da fragst du dich natürlich auch, muss ich jetzt langsam nicht Geld verdienen oder Karriere oder ist denn das überhaupt was da mit den Segeln? Und Leute sagen ja auch, mein Gott, wieso macht der nicht was Vernünftiges oder hier? Und dass dann so jemand sagt, nee, ich setze jetzt mal auf die Karte und werde dann eben, weiß ich nicht, 5 Jahre später fertig und dann funktioniert das immer noch. Also diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt, so quasi was Besonderes zu machen und sich auch voll reinzuhängen, ne, das ist ja auch toll, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast. Und dann ist sie den Weg auch gegangen bisher. So würde ich das jetzt einschätzen. Dann hat sie gesagt, bestimmt ist das nicht schlecht verlaufen für so einen jungen Menschen, was du dann Eindrücken hast, und auch welcher Weg dir dann noch offen steht. Ne? Also finde ich schon sehr bemerkenswert und auch toll, dass diese Wege überhaupt gibt. Und dann ist man natürlich dann, jetzt kommen wir wieder zurück zum, weiß ich nicht, America's Cup, Silgi, das ist ja schon ein bisschen Profisegeln. Klar, wir können auch noch Boris Herrmann mit reinnehmen oder so. Ja, klar. Das gab es früher alles nicht, dass Menschen davon auch leben können und dann aber auch, ich finde es nur gut, also für alles. Und Segelsport ist da sicherlich ganz vorne mit dabei, um auch Menschen eher zu verbinden. Und
genau, und wir haben immer was zu schreiben, darüber zu sprechen. Und wer nicht schreibt und darüber spricht, der hat immer was zu gucken. Weißt du, es ist ja total. Und ich empfehle auch immer wieder. Letztes Jahr hatten wir Erik Heil hier im Podcast. Total sympathischer, netter Typ, ganz bodenständig und kann das alles super erklären, was sie da machen. Ich finde es toll. Ich freue mich auch aufs Wochenende. Schön.
Wir drücken schön, die Daumen da.
Ohne Sky oder DAZN-Abo
kann man schön
geilen Sport machen. Ja, ist ja so. Gestern konnte ich es gucken, weil ich habe Amazon Prime, aber nächste Woche kann ich das Fußballspiel nicht gucken, weil ich hänge mir hier nicht 5 Abos um den Hals.
Ich hatte es auch noch von meinem Sohn oder konnte ich irgendwie reingucken und dann, jetzt kann ich doch mal Bayern gucken. Und das
genau, da machst du da und beim Seele machst du schön YouTube an oder zweites deutsches
Fernsehen.
ZDF, genau. Und dann sieht man besser mit dem zweiten. Genau. Und umsonst. Also, gut, umsonst ist das auch nicht, aber
YouTube
ist auch nicht umsonst, brauchst du auch Internet für und so, weißt du?
Stimmt.
Genau. Von daher freuen wir uns doch, dass wir uns so einen schönen Sport ausgesucht haben.
Ja, so ist das.
Carsten, in dem Sinne,
schönen Abend.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.